Lass uns noch mal beten. Lieber Vater, ich danke dir dafür und gleichzeitig bin ich mir nicht ganz sicher, ob das eigentlich ganz schön verrückt war, was gerade passiert ist, dieses Lied so vorzuschlagen und zu singen, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Ich gehöre dir, ich werde dir folgen, das sind große Worte. Und ich möchte dich bitten, dass du uns zeigst, wie wir das machen können, dass du uns begegnest, jetzt hier in diesem Gottesdienst, auch in dieser Predigt. Amen. Heute sind wir bei unserer kleinen Serie Richtig beten, das Vaterunser, inzwischen schon im hinteren Teil angekommen, das Thema, und führe uns nicht in Versuchung. Die beiden Cheftechniker heute, die sind nicht drauf gekommen, weshalb ich diese Farbe ausgesucht habe für die Überschrift. Ist doch logisch eigentlich, ne? Die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt, ne? wurde dafür mit diesem Slogan geworben. 40 Jahre lang, so dass das in unser Hirn hineingebrannt wurde. Bis 2013, glaube ich. Die neuen BUler, ihr dürft das, wenn ihr wollt, haben. Ihr könnt das auch essen während der Predigt. Das gibt es nur bei uns. So. Ihr könnt das auch nach hinten durchreichen, wenn ihr wollt. Schade für euch. Jetzt aber okay. Aber die haben damit auch ein bisschen was anderes noch erreicht mit dieser Werbekampagne, dass das nämlich gar nicht mehr so schlimm ist mit den Versuchungen. Die zarteste Versuchung heißt eigentlich, musst du haben, musst du machen. Geht auch in der Werbung dann natürlich noch weiter. Also so einige, was weiß ich, ich habe das mal rausgesucht, ich kannte sie nicht, aber ich kann es ja vorlesen. Dies Kleid, eine echte Versuchung für jeden Mann. Heißt nicht, musst du haben, sondern sieht umwerfend aus. Einfach verharmlost, oder? Diese Versuchung. Madonna, die etwas ältere Pop-Diva, älter als ich, hat gesagt, eine Versuchung ist dafür da, dass man ihr nachgibt. Ich glaube, sie hat nicht an Schokolade gedacht, aber an andere. Und dann kann man sich darüber Gedanken machen, das ist ja nett, und dann kommt Jesus. Und der ist der Spielverderber. Und führe uns nicht in Versuchung. Na super. Da denken wir dann vielleicht schon eher an solche Situationen, die nicht gut für uns sind. Ob das mit Geld zu tun hat, irgendwelche Bilder oder Steuer oder Verkehr oder Umgang mit Zeit oder Gaben oder Unehrlichkeit. Jeder hat da sowas vor Augen. Und dann wird ziemlich schnell deutlich, also Versuchungen sind bei Jesus keine Chancen, sondern Gefahren für unsere Seele. So wird das er beschrieben und vielleicht auch sogar für unsere Seele. Was sind Versuchungen eigentlich und wie gehen wir damit um? Darüber würde ich gerne heute was sagen. Als ich das nochmal so gelesen habe, ich kenne den Text ja schon, so wie die meisten von euch, das Vaterunser. Als ich nochmal darüber nachgedacht habe, dachte ich, Moment, wenn Jesus sagt, führe uns nicht in Versuchung, heißt das, dass Gott das sonst immer macht? Führt uns immer in Versuchung und deshalb sollen wir beten, führt uns nicht in Versuchung, also nicht so viel wie sonst immer, bitte Gott. Das wäre ganz schön. Also wer so denkt, glaube ich, hat eine ziemlich verschrobene Vorstellung von Gott. Er so eine dunkle Macht. So ein dunkles Wesen. Er verbietet uns Dinge, zu denen er uns dann wieder verlockt. Und dann kommt Jesus und sagt, betet dafür, dass Gott euch nicht versucht und führe uns nicht in Versuchung. Will Gott uns etwa zur Sünde, also zu solchen Dingen verleiten, die uns von ihm trennen? Ein paar Verse, heute vor allem aus dem Jakobusbrief, könnt ihr mitlesen. Da steht dann zum Beispiel Jakobus 1, Vers 13, doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in die Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemanden dazu. Das ist ja interessant, beantwortet die Frage aber überhaupt nicht, oder? Wenn Gott also nichts mit den Versuchungen, die uns so ins Verderben führen, zu tun hat, wieso sollen wir dann beten, führe uns nicht in Versuchung? Vielleicht hilft, das ist ja manchmal hilfreich, sich diese Worte, die da im Original gebraucht wurden, genauer anzugucken. Also dieses Wort könnt ihr jetzt euch merken, dann könnt ihr ein bisschen angeben, versuchen. Das heißt Peirasmos auf Griechisch. Und dieses Wort, das wird interessanterweise an den meisten anderen Stellen in der Bibel anders übersetzt als hier, Versuchung. Das heißt nämlich auch Test, Prüfung oder Probe und Versuchung. Das ist aber nur eine Wortbedeutung. Und deshalb übersetzt die Basisbibel diesen Text auch etwas anderes. Ich habe es rot gekennzeichnet für euch. Aber niemand, der auf die Probe gestellt wird, soll sagen, diese Prüfung kommt von Gott. Also das würde wahrscheinlich die Bedeutung des Wortes ein bisschen besser wiedergeben. Das passt ja auch zum anderen Inhalt der Bibel so insgesamt. Da kennt man das ja schon, dass Gläubige immer wieder versucht wurden oder geprüft wurden, getestet, so Bewährungsproben. Und Jakobus sagt, etwas früher, das sehen wir hier, meine Geschwister, ihr habt allen Grund zur Freude, wenn ihr vielfältig auf die Probe gestellt wird. Es wird immer wilder. Also jetzt sollen wir uns sogar darüber freuen, wenn wir auf die Probe gestellt werden. Wieder das gleiche Wort, das Jesus im Vaterunser gebraucht. Freut euch darüber. Wisst ihr, was ich an der Schule am allermeisten geliebt habe? Nicht so wie mein Sohn, der sagt, am meisten liebt er, wenn es vorbei ist. Nach der ersten Woche Schule. Mein Sohn, nein, und da... Das allermeiste waren für mich Klassenarbeiten, Tests, Prüfungen, Vokabellisten, alles, Examen, super. Das habe ich am allermeisten geliebt, wenn es hinter mir lag. Das fand ich super, wenn es vorbei war, wenn ich es nicht mehr vor mir hatte. Das fand ich total gut. Das hat ja auch bedeutet, zumindest wenn das einigermaßen okay war, nicht, also für mich war okay, ausreichend so, dann war das ja irgendwie eine Bestätigung. Wusste man, jawohl, ich kann das jetzt, also zumindest ausreichend. Es reicht aus, so. Das war eine Bestätigung, ich kann das jetzt. Es hat mir auch gezeigt, was ich nicht konnte. Und manchmal war es auch die Bedingung, um den nächsten Schritt zu gehen. Und deshalb war diese Prüfung eigentlich immer nur gut und auch wir alle lieben das, oder? Also wir alle wollen das zumindest. Wir wollen das, wenn wir zum Arzt gehen, dass der sein Examen auch gemacht hat. Wollen wir doch, oder? Oder wenn wir ins Flugzeug steigen, dann wollen wir, dass der seine Prüfung für die Lizenz tatsächlich auch gemacht hat. Wir lieben die Prüfung schon. Vielleicht lieben wir die Prüfung bei den anderen mehr als bei uns. Das kann sein. Aber wir wollen diese Prüfung eigentlich haben. Prüfungen zeigen, was in uns steckt, und sie zeigen auch, was noch nicht in uns steckt. Teste und Prüfungen kommen von Gott und darüber sollen wir uns freuen. Das ist vielleicht heute schon mal der erste Gedanke, den ihr mitnehmen könnt für die kommende Woche. Sie haben nicht die Absicht, uns von Gott zu trennen, also uns in die Sünde zu führen, sondern sie sollen unseren Glauben festigen und stärken. Ich kann das jetzt. Ich habe das gelernt, Gott. Auch da wird man immer wieder erleben, naja, jetzt nicht mehr oder so. Aber dann kommt vielleicht auch ein neuer Abschnitt, eine neue Verantwortung, etwas Neues hinzu und ich merke, jawohl, es geht weiter. Aber es bleibt die Frage, wenn jetzt also diese Tests und Prüfungen, die von Gott kommen, so gut für uns sind, warum betet Jesus dann oder schlägt uns in diesem Modellgebet für unsere Gebete vor und führt uns nicht dort hinein? Die Frage ist noch immer nicht beantwortet. Es scheint so, als wenn da so eine Spannung zwischen Jakobus und Jesus liegt, oder? Jakobus sagt, freut euch darüber! Und Jesus sagt, na Herr, bitte nicht. Vater, bitte führe uns nicht in Versuchung. Ja, was denn jetzt? Der geübte Bibelleser weiß natürlich gleich, naja, man muss Jesus schon mehr gehorchen als allen anderen. So. Aber es steht beides in der Bibel. Wir müssen etwas weiter ausholen. Neben Gott gibt es noch jemanden, der daran interessiert ist, dass wir die Prüfung nicht bestehen. Die Bibel spricht vom Satan, vom Teufel, vom Gegenspieler Gottes und wir wissen das auch, dass Jesus selbst ganz am Anfang, bevor es so richtig losging mit seiner Wirkungsphase, versucht wurde. Die Versuchung Jesu in der Wüste. Sie haben dazu gedient, dass er getrennt wurde von Gott. Das waren die Ziele dieser Prüfung. Scheitern und Durchfallen, das kennen wir ja auch von ganz menschlichen Prüfungen und auch in vielleicht Glaubensprüfungen. Wenn wir uns die Stelle im Jakobusbrief nochmal genau anschauen, dann merken wir auch, dass die Freude nicht die Freude über die Prüfung ist. Und deshalb schauen wir uns den Kontext nochmal an. Da steht nochmal, ich lese es nochmal komplett vor. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Die Freude ist die Freude über die bestandene Prüfung. Darauf bezieht sich diese Freude. Und es geht nicht darum zu sagen, ey, Gott, danke, Prüfungen sind so super, ich hätte gern noch mehr. Das war nicht ernst gemeint. Also das war jetzt nur, so sollen wir nicht beten. Weil Jesus genau weiß, was auch Prüfungen für uns bedeuten können. Das sind ja keine Kleinigkeiten. Wenn ich an diese Prüfung von Abraham denke, mit dem Gott so viel Großes vorhat, dann musste er wissen, er musste einen gefestigten Glauben haben, würdest du alles geben für mich? So ähnlich wie wir das eben gesungen haben bei dem letzten Lied. Würdest du sogar dein Kind geben für mich? Und dann bekommt er diesen Auftrag, seinen Sohn, seinen einzigen Sohn zu opfern. Muss er nicht machen. Aber diese Prüfung ist da. Keine Kleinigkeit. Keine Kleinigkeit, als Gideon, einer der Glaubenshelden aus dem Alten Testament, eine riesige Armee angreifen soll, um das Volk Israel zu befreien. Und seine Armee wird von Gott immer kleiner gemacht. Keine Kleinigkeit, das zu verarbeiten. Oder wenn ich an Petrus denke, ich alle werden dich verlassen, ich bleib bei dir, und dann kommt diese Probe, diese gehörst du zu ihm Probe, und dann dreimal, nein, ich kenne ihn nicht mal. Prüfungen sind potenziell gefährlich, weil da jemand ist, der uns zum Scheitern führen möchte. Wir sind an vielen Stellen schwach und können den Versuchungen nicht widerstehen. Diese Erfahrung wird jeder von euch und ich vorneweg alle schon mal gemacht haben. Deshalb sagt Jesus, und führe uns nicht in Versuchung. Er meint damit, lass es nicht zu, Herr, Vater, dass ich in Versuchung gerate, die mich von dir wegbringen. So eine Versuchung hat das Ziel, mich von Gott zu trennen, so wie bei Jesus in der Wüste. Wenn Jesus sagt, das soll zu unserem regelmäßigen Gebetsleben dazugehören, das, wenn ihr betet, dann so. Das soll zu eurem Leben, zu eurem Gespräch mit Gott, zu eurem Glauben dazugehören und führe uns nicht in Versuchung. Dann ist ihm das wohl sehr wichtig. Sonst wäre es hier nicht dabei, wahrscheinlich, damit wir dieses Thema vor Augen haben. Das ist eine Realität, in der wir leben. Vergesst das nicht. Wir schaffen uns ein Bewusstsein für diese Realität, für das, was passieren könnte. Man könnte auch sagen, ein Christ ist jemand, der weiß, dass er mit Versuchungen leben muss. Und immer wieder treffe ich Entscheidungen, an denen ich Entscheidungen treffen muss. Was mache ich jetzt? Gebe ich nach oder tue ich das, was Gott will? Nicht so leicht. Vielleicht hilft uns das ganze Thema so ein bisschen, hilft es uns, das besser zu verstehen, wenn wir unterscheiden zwischen Prüfungen und Versuchungen. Ein paar Beispiele. So, manchmal vermischt sich das ja auch. Warum sind in meinem Leben Menschen, die schwierig und anstrengend sind? Ist das eine Prüfung, damit umzugehen, für mich? Oder gebe ich der Versuchung nach, dem auszuweichen, unfreundlich zu sein, abweisend? Gereizt. Warum sitzen ausgerechnet bei der Klassenarbeit Mathe oder Physik oder sowas der Klassenbeste neben mir und der schreibt immer so groß? Prüfung oder Versuchung, der ich 1, 2, 3, 4, 5 Mal nachgebe, und unehrlich werde. Oder die neue attraktive Arbeitskollegin, die unbeobachteten Momente am Computer oder eine schwere Krankheit in meinem Leben, in der ich Gott anklagen will, mich abwenden kann oder bei ihm bleiben. Es geht aber auch andersrum übrigens. Ein Jobangebot, wesentlich viel mehr Geld, aber im vollen Bewusstsein, wenn ich das mache, habe ich weniger Zeit für die Familie, habe ich weniger Zeit für mich, weniger Zeit und Kraft für Gottes Anliegen. Die Verlockung bleibt, schlage ich zu oder nicht? Und wenn ja, warum? Mache ich aus der Versuchung eine Prüfung oder aus der Prüfung eine Versuchung? Wenn wir uns aber durch das Jesusgebet, das Vaterunser, wenn wir uns da vielleicht täglich vor Augen führen, dass wir in einer Realität von Versuchungen und Prüfungen leben, die uns auch gefährden können, dann schaffen wir uns ein größeres Bewusstsein. Dann sind wir aufmerksamer, vorsichtiger, sensibler und damit, glaube ich, potenziell auch schon weniger anfällig. Es gab ein Fach, das habe ich sehr geliebt, als ich studiert habe, das ist Kirchengeschichte, hätte ich vorher gar nicht so gedacht. Aber da gibt es spannende Sachen. Luther war nicht der erste Reformator, es gab einige vor ihm, zum Beispiel Jan Hus. In Prag gibt es da noch so ein Denkmal von ihm. 1415 in Konstanz wurde er auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Das vorweg. Er war ein begnadeter Theologe, also für mich einer der Helden der Kirchengeschichte. Er war Leiter der berühmtesten theologischen Fakultät in Prag. Das war also ein Schwergewicht in der Theologie damals. Aber er war auch ein Mensch, der immer bereit war, seine Meinung und Überzeugung zu hinterfragen. Und irgendwann hört er so neue Lehren, neue Gedanken aus England von einem Mann namens John Wycliffe und beginnt alles kritisch zu hinterfragen. Die Kirche, der Weg zu Gott. Er schreibt ein Buch darüber, über die Kirche, die Ekklesia. Und darin vertritt er die Ansicht, also diese Hierarchie, die die Menschen da in die Kirche gebracht haben, die sieht die Bibel nicht vor. Und der Weg zu Gott, den erreiche ich nicht durch Werke, die ich tue, sondern durch Glauben allein. Wenn da irgendjemand was bekannt vorkommt, Luther hat das 100 Jahre genau dasselbe erkannt. Aber bei Jan Hus war die Zeit noch nicht reif und er bekam die Schwierigkeiten, die man damals in der Kirche bekam. Er vertritt diese Meinung und tritt nicht zurück. Und dieser Kampf, den er durchlebt hat, im Bewusstsein, Mensch, hier riskiere ich mein Leben, war begleitet von Gebeten, Herr, führe mich nicht in die Versuchung, klein beizugeben, unehrlich zu werden, mir gegenüber und dir gegenüber, sondern stark zu sein, im Bewusstsein, ich alleine schaffe das nicht. Und so ist er gestorben, tatsächlich. Er wollte nicht widerrufen und wurde verbrannt. Jan Hus hätte sich wahrscheinlich nicht als Held beschrieben oder als Vorbild. Ihm war seine Schwachheit so bewusst. Er konnte nicht anders als diesen schweren Weg gehen, aber alleine konnte er es auch nicht. Wir müssen nicht verzweifeln, Angst haben und fragen, wie sollen wir das überhaupt bestehen in so einer Welt von lauter Versuchungen. Im Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 18 steht, denn er selbst, hier ist von Jesus die Rede, denn er selbst wurde ja durch sein Leiden auf die Probe gestellt, deshalb kann er den Menschen helfen, die auf die Probe gestellt werden. Tommy hat vorhin, als wir gebetet haben, gesagt, Jesus, du hättest ja auch noch am Kreuz herabsteigen können. Die Versuchung war für ihn da, hat er aber nicht getan. Was heißt das? Jesus hat Erfahrung mit Versuchung. Er ist in der Lage, uns zu helfen, weil er uns versteht und niemand, das kennen wir aus unserem Zusammenhängen, niemand wird einen Menschen in der Art und Weise verstehen können, wie Menschen, die dasselbe Leid ertragen haben. Ganz häufig ist das ja Menschen mit schweren Krankheiten, die das durchlebt haben, können anderen Menschen anders beistehen als jemand, der eigentlich nie krank ist. Jemand, der noch nie wirklich getrauert hat, wird eine zutiefst erschütterte Person in Trauer nicht so begleiten können, wie jemand, der es erlebt hat. Jesus versteht uns und ist in der Lage, uns zu helfen. Und Hebräer 4, Vers 15, ein bisschen weiter steht dann, er, wieder Jesus, ist kein oberster Priester, der unsere Schwachheit nicht mit uns erleiden könnte. Er wurde genau wie wir in jeder Hinsicht auf die Probe gestellt. Nur blieb er ohne Schuld. Er hat den Versuchungen nicht nachgegeben. In jeder Hinsicht, da bleiben natürlich diese Versuchungen in der Wüste, hier Reichtum, Macht, all das gebe ich dir, sagt der Fürst der Welt, der Satan zu Jesus, du musst mich nur anbeten. Auch andere, stellt euch mal vor, Jesus war da so ein Held, der war wirklich berühmt, tausende von Menschen kommen, vielleicht sah er auch gut aus. Da werden vielleicht manche Frauen ihn angehimmelt haben. Könnte durchaus eine Versuchung für Jesus gewesen sein. Oder die Macht, die er hatte, auszuspielen, sich zu rächen, vielleicht auch in manchen Punkten vielleicht die Gefahr, neidisch zu werden. In jeder Hinsicht war Jesus versucht und hat diesen Versuchungen aber standgehalten. Oder die Versuchung, Zeit zu verplempern. Oh, jetzt habe ich genug gemacht, genug geheilt heute. Genug Leute hier satt gemacht, fertig jetzt. Jetzt mache ich 3 Wochen Urlaub. Aber er blieb ohne Schuld. Das Versprechen aus Gottes Wort, wenn wir in diese Versuchung kommen, Neid, Geiz, Gier oder irgendwas anderes, dann wird Jesus uns helfen. Das ist ein Versprechen, das wir bekommen. Wende dich an ihn, sprich ihm, mit ihm die Worte des Vaterunsers, bitte um Vergebung und Stärkung und Begleitung durch seinen Heiligen Geist. Eine Sache dürfen wir nicht vergessen, was ist denn, wenn das aber mal wieder nicht geklappt hat? Wenn wir der Versuchung nachgegeben haben. Jesus versteht uns nicht nur und hilft nicht nur vor und in der Versuchung, sondern sogar danach. Er ist ein gnädiger Gott. Ein liebender Gott, jemand, der immer anfängt. Letzte Woche habe ich darüber gepredigt, was Vergebung bedeutet. Und wenn ihr an diesem Punkt jetzt gerade denkt, boah, ne, mir nicht mehr, dann bitte ich, hört euch das im Internet nochmal an. Ich mag die nicht nochmal komplett wiederholen jetzt. Aber er ist ein gnädiger Gott und Neuanfänge und Veränderungen sind immer möglich. Irgendwann sagt er zu dieser Frau, zu dieser Ehebrecherin, die wirklich auch schuldig war, hat dich jetzt keiner verurteilt, als ich gesagt habe, der ohne Schuld ist, soll den ersten Stein werfen? Hat dich keiner verurteilt? Weil die alle gemerkt haben, oh, ich habe selbst genug. Dann verurteile ich dich auch nicht. Gehe hin und sündige nicht mehr. Ganz ehrlich, Jesus wusste doch, dass die wieder sündigen wird. War doch logisch, oder? Aber er vergibt ihr trotzdem. Ich möchte euch mitgeben, seid stark in den Versuchungen, seid euch bewusst, dass ihr in Versuchungen lebt, aber nicht alleine. Ihr könnt diese Kraft Gottes jederzeit anzapfen und wenn ihr nicht wisst, wie, dann nehmt das Vaterunser, das Jesus uns ja dafür extra gegeben hat. Seine Liebe und seine Gnade werden in unserer Schwachheit mächtig. Mir ist das nicht immer so bewusst, wie sehr Jesus mich liebt. Und ich habe heute Morgen eine Geschichte gelesen, die ich spontan erzählen möchte, ganz kurz. Sie soll wahr sein, das weiß ich nicht genau. 2 Kinder, beide so 4, 5 Jahre alt und die eine Zwillinge und das Mädchen ist krank und braucht, um zu überleben, eine Bluttransfusion von ihrem Bruder und der wird dann gefragt und anstatt zu sagen, jawohl, mach ich, sagt er gar nichts. Und dann wird das zeitlich immer dringender und irgendwann ist er dann mit blassem Gesicht in der Lage dazu zu sagen, okay, ich mach das. Und dann kriegt er die Nadel in den Arm und dann irgendwann fragt er den Arzt, und wann muss ich sterben? Weil er dachte, ich gebe mein Blut für meine Schwester, damit sie überleben kann, aber dann kann ich nicht mehr leben. Das hatte ihm niemand gesagt. dass noch genug Blut für ihn übrig wäre. Und trotzdem war er bereit, das zu machen. Wenn wir keine Vorstellung davon haben, wie Jesus uns liebt, so gibt sein Leben für uns, obwohl er weiß, dass er sterben musste. Obwohl er wusste, dass er sterben musste. So sehr liebt Jesus dich. Obwohl er weiß, dass damit nicht alles in deinem Leben gut läuft, sondern dass du weiterhin Dinge tun wirst, Versuchungen nachgeben wirst, die ihm nicht so gut gefallen, sagt er ja zu dir. Ja, ich liebe dich. Und das würde mich freuen, wenn ihr das mitnehmt heute zum Thema Versuchungen. Da ist jemand, der kennt die Versuchungen. Da ist jemand, der hilft euch in den Versuchungen und sogar danach, weil er euch über alle Maßen liebt. Jesus Christus, du bist dieser jemand und ich danke dir dafür, dass du so ein guter und allmächtiger Gott bist. Wir können dir nur danken und diese offenen Arme, mit denen du uns gerne in die Arme schließen möchtest, wirklich immer wieder neu ansteuern. Und wenn jemand hier ist, der vielleicht gerade denkt, oh, ich bin ein schlechter Mensch, Jesus liebt alle, aber nicht mich oder so, dann möchte ich bitten, dass du deine Liebe in besonderem Maße in dieses Herz schenkst. Amen.